Zeitgeist und Moral. 1930 bis 1945. Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken. Kein Sechser in der Tasche. Die Machtergreifung.
Die Not ist abgrundtief. Es gibt Familien, die nur noch von Kartoffeln leben. Die Stimmung ist fast desperat. Verstreichen noch 2 Monate wie bisher, dann ist irgendeine Revolution unausbleiblich. Chaos und Nirvana wird das Ende sein.
Prophezeit im Mai 1932 der Regensburger Bischof Michael Buchberger. Die Zahl der Arbeitslosen liegt jetzt schon bei 6 Millionen. Im Jahr zuvor registriert die Statistik 18.625 Frauenselbstmorde. In den Industrieregionen Thüringens und Sachsens liegt die Arbeitslosenquote bei über 80%. Der kurze Traum der goldenen 20er vom prosperierenden Kapitalismus ist ausgeträumt. Es gibt ein Auslöserdatum für das Ende der Weimarer Republik, der 24. Oktober 1929. An diesem später Black Friday genannten Tag erlebt die New Yorker Wall Street einen in der bisherigen Börsengeschichte einmaligen Kurssturz, der zu Kursverlusten von insgesamt 50 Milliarden Dollar führt. Dieses Börsendesaster zieht die Weltwirtschaft in einen Strudel, der in Deutschland mehrere 10.000 Firmen in den Konkurs und Abermillionen Menschen in die Arbeitslosigkeit treibt.
Von 100.000 abhängig der Existenz verantwortlich sind.
Tumult im Oktober 1931 im Reichstag. Kommunisten und Nationalsozialisten gehen mit Mobiliar des Plenarsaals aufeinander los. Ausgelöst durch die Weltwirtschaftskrise brechen die ungelösten Konflikte der Weimarer Republik immer gewaltsamer auf. Die ausländischen Banken fordern ihre Kredite zurück und das Produktionsvolumen der deutschen Wirtschaft sinkt um mehr als die Hälfte gegenüber 1928. Jetzt zeigt sich, die kurzen goldenen 20er von 1925 bis 1929 waren golden auf Pump. Der sozialpolitische Kompromiss der Weimarer Republik, der Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital, wird aufgekündigt.
Brecht hier und in allen Gauen des deutschen Vaterlandes mir nach. Ich schwöre Adolf Hitler.
Hunderttausend SA- und SS-Männer marschieren im Oktober 1931 durch Braunschweig. In 38 Sonderzügen und mit 500 Lastwagen sind sie aus dem ganzen Reich gekommen. 5 Monate später ernennt der Freistaat Braunschweig Hitler zum Regierungsrat, die juristische Voraussetzung für seine kommende Kanzlerschaft.
Der Tag bricht an, wo Hitlerfahnen rauschen werden.
Allein in Preußen kommt es in den 4 Wochen vor den Reichstagswahlen 1932 zu 461 gewalttätigen Zusammenstößen und 82 Toten. Alle Notverordnungen und Gesetze zum Schutz der Republik erweisen sich als wirkungslos. Bald beherrscht die NSDAP mit ihren SA-Schlägertrupps nicht nur die Straße, innerhalb von 2 Jahren verdoppeln die Nationalsozialisten ihren Stimmenanteil und kommen bei den Reichstagswahlen im April 1932 auf fast 37% der Wähler und sind die stärkste Reichstagsfraktion.
Fackeln und Flammen. Die Gleichschaltung.
Das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches. Das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist im Erwachen.
Unter glitzernden Reichsadlern ragen Standarten auf. Ein nicht enden wollender Fackelzug von Blöcken Uniformierter marschiert am 30. Januar 1933, am Abend der Machtergreifung Hitlers, durch das Brandenburger Tor.
Wir haben uns ihn engagiert. Was wollen Sie denn? Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.
Hatte der frühere Kanzler und Förderer Franz von Papen noch am Tag vor Hitlers Machtergreifung geprahlt und 4 Wochen später...
Das gemeinsam geschaffene... Wieder erkämpfte, wieder erworbene neue deutsche Reich, der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.
In der Nacht vom 27. zum 28. Februar brennt der Reichstag. Das ist der Vorwand, die politischen Freiheitsrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft zu setzen und die politischen Gegner in Schutzhaft zu nehmen.
Und ist aber ebenso entschlossen und bereit, die Bekundung der Ablehnung und damit die Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen.
Unverhohlen und ohne nennenswerten Widerstand bekennen sich die Feinde der Republik nun in aller Öffentlichkeit zu deren gewaltsamen Abschaffung.
Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden.
Setzt sich in dieser Stunde, wo alle kleinen und engen Erwägungen schweigen müssen, bewusst und aus nationalem Verantwortungsgefühl über alle parteipolitischen und sonstigen Bedenken hinweg.
Am 23. März beschließt der letzte Mehrparteienreichstag gegen die Stimmen der Sozialdemokraten mit dem Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, dem sogenannten Ermächtigungsgesetz, seine eigene Abschaffung. Die Reichsregierung wird ermächtigt, 4 Jahre ohne parlamentarische Kontrolle zu regieren. Es dauert kein halbes Jahr und zehntausende politische Gegner sind verhaftet und in die ersten Konzentrationslager gesperrt. Die Länder und Parteien sind abgeschafft, Juden werden aus allen führenden Positionen entlassen, jüdische Läden boykottiert. Die erste deutsche Republik ohne Republikaner endet als völkische Führerdiktatur.
Wir sind heute die Herren von Deutschland. Und an dieser Tatsache wird nichts mehr geändert.
Diese Republik wird ja nicht von, wie es eine bequeme Legende möchte, rechts und links zerstört, sondern sie geht auch deshalb zugrunde, weil die liberale Mitte erodiert. Wir sollten uns vielleicht vor Augen führen, dass nun die 3 Elemente der nationalen Enteignung durch Versailles, der materiellen Enteignung durch ökonomische Krisen und der kulturellen Enteignung durch die kulturelle Moderne, dass diese 3 Elemente sich nun dramatisch beschleunigen und dass interessanterweise nun ein Schlagwort auftaucht, das die Situation noch zusätzlich dramatisiert. Ich meine das Schlagwort vom Kulturbolschewismus. Kultur, das ist doch ein deutscher Hochwertbegriff, ja, eigentlich das Höchste, was man sich vorstellen kann. Aber Bolschewismus steht für Anarchie, für Unordnung, für alte Russlandängste, für Bedrohung und Enteignung. Das wird hier gekoppelt. Und vielleicht kann man doch sehen, dass auch bei aller Unbestimmtheit dieses Schlagwort eine variable Feindbestimmung hat. Denn es meint natürlich erstmal die Bolschewisten mit der zentralen Moskau. Aber natürlich gibt es auch einen inneren Feind. Das sind natürlich erstmal die Kommunisten, das sind die linken Sozialdemokraten. Aber diese Feindbestimmung reicht bis zu liberalen Demokraten.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Gegen Klassenkampf und Materialismus, gegen Dekadenz und moralischen Verfall, gegen Gesinnungslumperei und Verrat, gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung.
Diese Feuersprüche hatte die deutsche Studentenschaft am Tag vor den Bücherverbrennungen in alle deutsche Universitätsstädte verschickt. Hunderttausende Bücher bedeutender Schriftsteller von Brecht über Feuchtwanger, Kästner und Werfel werden verbrannt. Die Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 im ganzen Reich sind Volksfeste, freiwillig und spontan von der deutschen Studentenschaft organisiert. Die Nationalsozialisten finden Zustimmung in der Professorenschaft in breitesten Kreisen des Bildungsbürgertums. Ging es ihnen doch gemeinsam um einen Kulturkampf?
Und daher brennenden Leben und Konstruktionsideen führt nicht nur äußerlich zu abfremden, grundlosen Staaten, Leben und Gesellschaftsformen, sondern auch innerlich
zu einer vollständigen Haltlosigkeit in kulturellen Fragen.
Hitler auf der Kulturtagung des Nürnberger Reichsparteitags 1934.
Gequälte Leinwand, seelische Verwesung, krankhafte Phantasten, geisteskranke Nichtskönner. Von Judenklicken preisgekrönt, von Literaten gepriesen. Eine Kunst, für die staatliche und städtische Institute gewissenlos Millionenbeträge deutschen Volksvermögens verschleuderten, während deutsche Künstler verhungerten. So wie jener Staat war seine Kunst. Seht euch das an, urteilt selbst. Besucht die Ausstellung Entartete Kunst. Eintritt frei. Für Jugendliche verboten.
Stand auf roten Handzetteln für die Gegenveranstaltung zur ersten großen deutschen Kunstausstellung zu lesen, die Hitler im Sommer 1937 zusammen mit dem Haus der deutschen Kunst in München eröffnete. Von den mehr als 16.000 beschlagnahmten Werken moderner Kunst wurden 600 in der Schandausstellung Entartete Kunst gezeigt. Von Beckmann über Feininger bis Klee wurden hier die Großen der klassischen Moderne als Beispiele kulturbolschewistischer Machwerke gebrandmarkt, von denen die öffentlichen Bildgalerien nun endlich gesäubert sind, triumphiert der völkische Beobachter am Tag nach der Eröffnung.
Weil wir die Sprache des Volkes sprachen, haben wir das Volk erobert. Und nur wenn wir weiterhin die Sprache des Volkes zu sprechen verstehen, werden wir das Volk auch behalten können.
Wir sollten nicht übersehen, dass der Nationalsozialismus, sofern es sich um die Höhenkünste handelt, die gleiche Sprache spricht, teilweise die gleichen Absichten hat, wie die traditionsorientierten kulturellen Eliten. Ja, Hitler ist ein semantischer Kostgänger des Bildungsbürgertums. Er gebraucht die gleichen Begriffe, wenn er von deutscher Kunst, deutschem Geist, Kunsttempel und edler Besinnung spricht. Und er gebraucht auch die gleichen Begriffe, wenn er die Kunst der Moderne als Kunst der Dekadenz und der Entartung bezeichnet. Also hier sind sehr starke Gemeinsamkeiten. Das eigentlich Trennende ist nicht die Sprache, sind nicht die Vorstellungen, sondern das eigentlich Trennende ist wirklich das Neuartige am Nationalsozialismus, dass er dieses Ausgrenzungs- und Abwertungsvokabular der antimodernen Ressentiments nun verbindet mit einer terroristischen, handlungsbereiten Administration, die das ja durchsetzen kann. Das ist das Neue. Nun kann man also Vertreter der Moderne ausgrenzen, ins Exil treiben, in den Tod treiben. Das ist das Neue, nicht die Sprache selbst.
Schon im September 1933 entsteht mit der Reichskulturkammer die kulturpolitische Gleichschaltungsinstitution. Bald hat sie über 2000 Mitarbeiter und 7 berufsständische Unterorganisationen von der Reichsschrifttum bis zur Reichskammer der Bildenden Künste. Alles sogenannt Artfremde wird jetzt aus der deutschen Kultur entfernt. Seit April 1933 haben jüdische Künstler Auftrittsverbot, ab 1935 werden Juden aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen, 1938 untersagt eine Anordnung über die Teilnahme von Juden an Darbietungen der deutschen Kultur, Juden den Besuch von Theatern, Konzerten, Kinos und Zirkus.
Lichtdom und Blockwart, Identifikation und Disziplinierung.
Aus den Wolken schwebt er mit dem Flugzeug hernieder zu seinem Volk, das unter einem Meer von Hakenkreuzfahnen und Standarten in Blöcken von abertausenden Uniformierten seines Führers harrt. Von 2 Adjutanten eskortiert, steigt er die weiten, steinernen Treppen hinab und tritt mit ausgestrecktem rechten Arm ans steinerne Rednerpult, und tausende rechte Arme recken sich ihm entgegen und tausende Kehlen schreien.
Das deutsche Volk hat den Weg zu einer geschichtlich wohl noch nie dagewesenen Einigkeit und Disziplin gefunden.
Auf dem sogenannten Reichsparteitag der Freiheit 1935. Und abends erschallen Massenchöre unter Lichtdomen aus strahlenden Flakscheinwerfern auf dem riesigen Nürnberger Reichsparteitagsgelände.
Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes.
Nach den auf dem Reichsparteitag im September 1935 verkündeten Nürnberger Gesetzen können Juden keine deutschen Staatsbürger mehr sein und sind nach dem sogenannten Blutschutzgesetz Ehen zwischen Juden und Deutschen verboten.
Auf Beschluss des Reichswirtschaftsministeriums sind Juden fortan nicht mehr zu gesetzlichen Prüfungen bei Handwerks-, Industrie- und Handelskammern zugelassen. Jüdische Zahn- und Tierärzte sowie Apotheker verlieren ab sofort ihre Approbation.
Am 9. November 1938, der sogenannten Kristallnacht, waren beim reichsweiten Pogrom 91 Juden getötet worden. Über 100 Synagogen, 29 jüdische Warenhäuser und 171 Wohnhäuser brannten ab. 7500 Geschäfte wurden zerstört und verwüstet. Jetzt hören die Zwangsmaßnahmen und Schikanen gegen Juden nicht mehr auf.
Händchen falten, Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken, der uns gibt das täglich Brot und uns führt aus aller Not.
Viele Millionen Pimpfe marschieren durch Deutschland. Und jeder trägt den Marschallstab in seinem kleinen Tornister.
Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.
7 Millionen Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren gehörten 1937 der Hitlerjugend an. Was dort als Spiel erlebt wird, ist tatsächlich Teil eines Kontroll- und Indoktrinierungsapparates.
Jeder hat überall in seiner Familie, seinem Freundes- und Bekanntenkreis und vor allem an seiner Arbeitsstelle jede Gelegenheit wahrzunehmen, um durch Gespräche in unauffälliger Form die tatsächliche stimmungsmäßige Auswirkung aller wichtigen außen- und innenpolitischen Vorgänge und Maßnahmen zu erfahren. Darüber hinaus bilden die Unterhaltungen der Volksgenossen in den Zügen, Straßenbahn, in Geschäften, bei Friseuren, bei Dienststellen aufschlussreiche Anhaltspunkte in reichlicher Fülle.
Anweisung des Sicherheitsdienstes SD an seine 30.000 V-Leute. Anders als 1914 wächst mit Kriegsbeginn die Skepsis des Volkes und wird der Kontrollapparat verstärkt. Aber die historische Forschung hat die bequeme Mär vom Hitlerstaat als totalem Überwachungsstaat widerlegt. Der Kulturwissenschaftler Bollenbeck.
Es gibt, das scheint mir ganz wichtig, das Phänomen der geduldeten Mehrstimmigkeit. Sie können sich während des NS-Regimes, insofern sie nicht demokratische, marxistische, antirassistische, offensive Positionen beziehen, durchaus unterschiedlich artikulieren. Nehmen Sie das Beispiel Swingmusik. Die wird immer wieder verboten von Beginn an, denn der Jazz gilt natürlich als amerikanisch, als Negroid, als Niggermusik. Aber der ist so populär, dass trotz der Verbote, wie es 1942 einer aus der Reichskulturkammer schreibt, nahezu überall geswingt wird. Sodass unser Bild vom totalen Überwachungsstaat doch starker Differenzierungen bedarf.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden
Ein populärer Schlager als Reaktion auf die allgegenwärtige Endsieg-Propaganda. Da wurde schon mal weitergedichtet, es geht alles vorbei, auch Adolf Hitler mit seiner Partei. Freilich, die so witzelten, waren die kleine Minderheit. Die große Mehrheit hatte sich bereitwillig angepasst.
Kraft durch Freude, auch im Krieg. Die NS-Konsumgesellschaft.
Montag früh. Pünktlich um 7 Uhr fährt unser stolzer Wilhelm Gustloff in den Hafen von Venedig ein.
Ja, also diese Pforte ist ja doch herrlich, nicht wahr?
Nationalsozialistische Gemeinschaft, Kraft durch Freude, hieß das Freizeit- und Urlaubsunternehmen der Deutschen Arbeitsfront. KDF-Hochseedampfer waren von den norwegischen Fjorden bis Madeira unterwegs. Für einen KDF-Erholungsurlaub in der Rhön, der Eifel oder im Bayerischen Wald bezahlten Arbeiter ein Viertel des üblichen Preises. Für viele war es die erste Urlaubsreise ihres Lebens. Das Volk war in Lohn und Brot und für die Mehrheit war das bewegende Lebensgefühl nationaler Gemeinschaft. In den ersten 6 Jahren unter Hitler erleben die Deutschen ihr drittes Wirtschaftswunder, nach dem der Kaiserzeit und der 20er Jahre. Aber bald sollte sich herausstellen, dass die KDF-Vergnügungsdampfer als Truppentransporter ausgelegt und die Erholungsheime als Lazarette geplant waren. Deutsche Truppen überschreiten am 1. September 1939 die polnische Grenze. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. Frankreich und Großbritannien erklären 5 Tage später Deutschland den Krieg. Mit dieser Trauermusik reagierte der Komponist Karl Amadeus Hartmann auf den deutschen Überfall auf Polen. Natürlich konnte ein solches Werk in Hitler-Deutschland nicht aufgeführt werden.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Deutsche Kampffliegerverbände und Unterseeboote griffen an.
In sogenannten Blitzkriegen werden nach der Kapitulation Polens 1940 Dänemark, Belgien, die Niederlande und Frankreich überrannt und beginnt die Bombardierung Englands. Erst hat der Nationalsozialismus Arbeit gebracht, dann Krieg und Sieg an allen Fronten. Der großen Mehrheit der Deutschen erscheint er als das erfolgreiche, überlegene System. Kinoträume von Mobilität und Konsumfreiheit machten die verbraucherfreundliche nationalsozialistische Wirtschaftspolitik wahr und das in einer Zeit beispielloser Aufrüstung.
Im Kriege sparen, später bauen. Reklame von Wüstenrot 1944. Im selben Jahr die Werbung für eine Damenhandtasche der Marke Goldpfeil. Gefällt sie Ihnen? Auch im 5. Kriegsjahr beweist Deutschland durch sein kultiviertes Modeschaffen und die friedensmäßige Ausführung seiner Handtaschenmodelle die Unbesiegbarkeit der deutschen Leistung.
Aus dem Führerhauptquartier gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 3 Uhr früh mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen. Die Geschwader der deutschen Luftwaffe stürzten sich noch in der Dämmerung des Morgens auf den verräterischen Feind.
Am 22. Juni 1941 beginnt der Angriffskrieg gegen die UdSSR. Im ersten Kriegsjahr weichen die sowjetischen Armeen vor dem deutschen Angriff bis weit ins Landesinnere zurück. Hitler erklärt, er wolle Leningrad und Moskau dem Erdboden gleich machen.
Unter Vorsitz des Leiters des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich fand in Gegenwart von Vertretern der Reichskanzlei, des Ost-, Innen- und Justizministeriums sowie des Auswärtigen Amtes in Berlin-Wannsee die Konferenz zur Endlösung der Judenfrage statt. Dabei wurde beschlossen, dass die arbeitsfähigen Juden im Osten zum Arbeitseinsatz kommen und die nicht arbeitsfähigen vernichtet werden sollen.
Tatsächlich waren am 20. Januar 1942, dem Zeitpunkt der sogenannten Wannsee-Konferenz, schon fast 400.000 Juden durch die Nazis umgebracht worden. Jazz und Swing in der offiziellen Propaganda als Kampfmittel des Judentums und des Amerikanismus gebrandmarkt, werden bis in die 40er Jahre hinein stillschweigend toleriert, wenn es auch immer wieder heißt, diesen Sumpf unkontrollierbarer exotischer Unterhaltungsformen dürfe man in Deutschland nicht zulassen. Aber ganz offenbar gelingt die Anbindung der Massenkünste an die völkische Nazi-Ideologie nicht, so wenig in der U-Musik wie im Film. Das deutsche Kinopublikum bewundert Revue-Filme wie Broadway-Melodie ebenso wie Clark Gable, Catherine Hepburn oder Greta Garbo in NS-Frauenzeitschriften. Und die Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy ziehen als Dick und Doof die Massen ebenso ins Kino wie die Stepptänzer Fred Astaire und Ginger Rogers. My hero sings these
words to me. Dieses Nebeneinander von Hakenkreuz und Mickey Maus, das funktioniert ja offenbar. Und wir sollten uns auch nicht von der offiziellen Ikonografie verwirren lassen, also von jenen gebärfreudigen Bäuerinnen, ja, vom Sämann, ja, vom tapferen Krieger. Ja. Die kollektiven Bilder sind anziehende Bilder einer Konsumgesellschaft. Ja. Und bei den Massenkünsten enttäuschen die Nationalsozialisten, die Bildungsbürger, denn sie treiben ja gerade das voran, ja, was zuvor als Kulturbolschewismus kritisiert wurde. Den Film, das Radio, die Tanzmusik, das Wunschkonzert. Ja. Und hier häufig mit einem neidischen Blick auf Hollywood. Goebbels ist ja so intelligent, dass er weiß, dass die deutschen Revuefilme schlechter sind als die Hollywood-Revuefilme. Und er beklagt dies. Ja. Vorbild ist also hier eine kompensierende Unterhaltungsindustrie. Wenn Sie so wollen, ist Goebbels und sind die Nazis Kompensationspragmatiker. Und hier in diesem Punkt enttäuschen die Nationalsozialisten die Bildungsbürger, die ja auf Volksmusik und Hauskonzert setzt. Aber das Saxophon siegt und nicht die Geige.
Die arische Volksgemeinschaft erweist sich als leistungsstarke, hochtechnisierte Konsumgesellschaft mit individuellem Glücksversprechen. Auschwitz und das Wunschkonzert im Volksempfänger, Millionen strammstehender Volksgenossen auf Reichsparteitagen und die Swingboys, Rassenhass und Hollywood-Revuefilme schließen sich nicht aus. Die beispiellose Gewaltförmigkeit des Nationalsozialismus legitimiert sich nicht zuletzt aus dessen Erfolgen als moderne Gesellschaft.
Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende.
Am 31. Januar 1943 kapituliert die 6. Armee unter General Paulus. Der Krieg ist von Deutschland nicht mehr zu gewinnen.
Und da sahen wir diesen Leuchtkugelteppich. Also das war ja ein einziges Licht am Meer.
Elbflorenz ist ein Haufen Schutt. Waren es 60 oder 260.000 Menschen, die im Inferno von Dresden, im Feuersturm und unter den Bomben von Briten und Amerikanern in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 umkamen? Keiner weiß es. Am Ende hat der Krieg 57 Millionen Menschen das Leben gekostet. Thomas Mann?
Möge die Niederholung der Parteifahne, die aller Welt ein Ekel und Schrecken war, auch die innere Absage bedeuten an den Größenwahn, die Überheblichkeit über andere Völker, den provinziellen und weltfremden Dünkel, dessen krassester, unleidlichster Ausdruck der Nationalsozialismus war.
Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken. Sie hörten eine Sendung von Anselm Weidner. Wissenschaftliche Beratung Georg Bollenbeck.